Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Josephine Schulz. Hallo. Seit Monaten wird an Konzepten gearbeitet, wie der Schulunterricht unter Corona-Bedingungen funktionieren kann. Jetzt hat die Schule in vielen Bundesländern ja wieder angefangen und die Konzepte müssen sich in der Praxis bewähren. Die Schulleiter in NRW, die sagen jetzt schon, das klappt alles gar nicht und haben einen Brandbrief an Armin Laschet geschrieben. Ein weiteres Thema bei uns sind Gehaltskürzungen für Lehrer, wenn die in den Ferien in einem Risikogebiet waren. Und gleich zu Beginn der Sendung sprechen wir mit Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung über den Stand der frühkindlichen Bildung in Deutschland. Mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz will die Bundesregierung die Bedingungen in Kindergärten verbessern. Die Bundesländer bekommen Geld, 5,5 Milliarden insgesamt, und können aber selbst entscheiden, wie sie das einsetzen. Also zum Beispiel für Beitragssenkungen oder für mehr Qualität bei der frühkindlichen Bildung. Und das tut offenbar mehr als Not. Die Bertelsmann Stiftung hat sich die Rahmenbedingungen frühkindlicher Bildung in allen Bundesländern angeguckt und hat festgestellt, da liegt einiges im Argen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung. Hallo Frau Stein.
Hallo Frau Schulz.
Frau Stein, in der Pressemitteilung zur Studie heißt es, dass die pädagogische Arbeit vielerorts unzureichend ist. Was heißt das genau? Also wie dramatisch ist die Situation mit Blick auf frühkindliche Bildung?
Der Kita-Ausbau in den vergangenen Jahren war beachtlich, aber die Bedingungen für die pädagogische Arbeit sind vielerorts immer noch unzureichend. Die Personalschlüssel und die Gruppengrößen sind nicht kindgerecht und zudem fehlen Standards für die Qualifikation des Personals. Daher gibt es hier enorme Kompetenzunterschiede.
Sie haben gerade schon Punkte angesprochen, also Gruppengröße, Qualifikation des Personals. Was sind da genau die wichtigsten Faktoren für frühkindliche Bildung und bei welchen hakt es am meisten?
Die wichtigsten Gradmesser für gute Kitas sind genügend Personal, gut qualifizierte Teams und kleine Gruppen. Das zusammen sind die Voraussetzungen dafür, dass Kitas ihren Bildungsauftrag auch wirklich umsetzen können, denn alle drei Faktoren zusammen wirken auf die Qualität ein. Die Situation hierzu ist in jedem Bundesland sehr unterschiedlich. Für den überwiegenden Teil gilt aber, dass die Personalschlüssel und die Gruppengröße nicht kindgerecht sind. Und insgesamt für Deutschland gilt, dass wir einen massiven Bedarf an zusätzlichem Personal haben.
Sie haben gesagt, die Situation ist sehr unterschiedlich in den Bundesländern. Können Sie so ein bisschen Schlaglicht geben? Wo sind da die größten Unterschiede?
Bei den Personalschlüsseln muss man sagen, dass die besten Personalschlüssel in den westlichen Bundesländern liegen, und zwar insbesondere in Bremen und in Baden-Württemberg. Kleine Kindergruppen gibt es dagegen am häufigsten in den östlichen Bundesländern. Hier führt Mecklenburg-Vorpommern. Und auch bei der Qualifikation des Personals liegt der Osten vorne. Hier haben 82% der Fachkräfte eine Ausbildung als Erzieherin oder Erzieher. Das sind 16 Prozentpunkte mehr als im Westen. Und zudem arbeiten im Osten nur 2% der Fachkräfte auf Assistenzniveau. In den westlichen Bundesländern liegt dieser Anteil viel höher. Insbesondere bei Personalmangel steigt damit das Risiko einer niedrigeren Bildungsqualität.
Aber das heißt, man kann jetzt gar nicht genau sagen, in dem Bundesland läuft es besonders gut, in dem Bundesland läuft es besonders schlecht, weil sozusagen überall die Problemschwerpunkte anders gelagert sind.
Es gibt tatsächlich kein Bundesland, wo man sagen kann, das ist das beste Kitasystem, sondern unterscheidet sich je nach Faktor, den man sich anguckt. Und jedes Bundesland hat noch Herausforderungen für den weiteren Ausbau.
Die angespannte Personalsituation, die Sie angesprochen haben, das Problem hatte man ja eigentlich oder hat die Politik ja eigentlich erkannt. Es gab einen Ausbau der Kita-Plätze und es gab auch Investitionen in mehr Personal. Wie kann es denn dann sein, dass immer noch für 3/4 der Kinder, wie es ja bei Ihnen in der Studie heißt, dann eben nicht genug Fachpersonal zur Verfügung steht?
Der Ausbau der letzten Jahre war zwar enorm, der Fokus lag aber immer auf der Quantität. Und das heißt, es wurden deutlich mehr Plätze geschaffen. Die Qualität hat sich nur sehr langsam weiterentwickelt und stagniert in Teilen auch, je nach Bundesland. Und für eine gute Bildungsarbeit sind die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, weiterhin nicht kindgerecht.
Und wenn man nochmal auf die Qualifikation der Erzieher und Erzieherinnen guckt, die Sie ja problematisieren, an welchen Kompetenzen fehlt es da?
Damit Fachkräfte sich mit der individuellen Entwicklung und Bildung von Kindern beschäftigen können, brauchen sie zum einen ein sehr gutes Fachwissen. Und das heißt, da ist auch eine längere, tiefergehende Ausbildung für notwendig. Also die Erzieherausbildung, die 4 bis 5 Jahre dauert, ist schon die notwendige Voraussetzung, um das gut machen zu können. Dazu gehören aber eben natürlich auch die Rahmenbedingungen wie Gruppengröße und ausreichend Personal, um das dann entsprechend auch umsetzen zu können.
Vom Verband Bildung und Erziehung hieß es jetzt heute als Reaktion auf Ihre Studie, dass es eine bundesweite Fachkräfteoffensive braucht, dass es viel mehr Investitionen noch braucht und dass man das nicht löst durch, Zitat, halbherzige Einzelmaßnahmen. Sehen Sie das auch so oder was denken Sie? Also was muss jetzt die politische Antwort sein?
Notwendig ist tatsächlich eine Gesamtstrategie und zwar auf allen politischen Ebenen. Gegen diesen Personalmangel, den wir haben, brauchen wir Bündnisse vom Bund, der Länder, den Kommunen, den Trägern und den Gewerkschaften. Gemeinsam müssen sie attraktive Ausbildungs- und auch Arbeitsbedingungen schaffen. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine angemessene Bezahlung, aber auch berufsbegleitende Unterstützungs- und Beratungsstrukturen. Und auch wenn in den letzten Jahren eben schon viel getan wurde, es müssen wirklich zusätzliche Mittel weiter investiert werden, damit alle Kinder von guten Kitas profitieren können. Das heißt übrigens auch, dass der Bund sich weiterhin dauerhaft und auch angemessen beteiligen muss.
Annette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung von der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch. Einige wenige Bundesländer sind noch in den Sommerferien, in Bremen und Niedersachsen zum Beispiel, da geht die Schule jetzt Ende der Woche wieder los. Viele andere Bundesländer sind aber schon wieder im sogenannten Regelbetrieb und natürlich wird da jetzt ganz genau drauf geguckt, wie klappt das eigentlich mit den Corona-Schutzmaßnahmen und wie funktioniert Unterricht in so einer Zeit. Die Schulleitungsvereinigung von Nordrhein-Westfalen jedenfalls ist mit den Vorgaben des Schulministeriums alles andere als zufrieden. Sie haben gerade einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten Armin Laschet geschrieben, in dem von Feldversuch und Verantwortungslosigkeit die Rede ist. Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Vorsitzenden Harald Willert. Hallo, Herr Willert.
Ja, guten Tag.
Herr Willert, Sie kritisieren in dem Brief, dass die Hygienevorgaben des Bildungsministeriums, etwa zum Beispiel regelmäßiges Lüften oder Abstand halten, Maskenpflicht und sowas, dass das in der Praxis kaum umsetzbar ist. Warum genau ist das nicht möglich?
Weil es zum Beispiel für Schüler schwierig ist, von 7:45 bis vielleicht 13:30 immer die Maske zu tragen. Das ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler schwierig, das ist bei Erwachsenen auch schwierig. Dann haben wir ganz sicher in Schulen Lüftungsprobleme durch die Fenster, die nicht immer oder häufig nicht in dem Zustand sind, dass dieses Lüften, was wir da brauchen, durchgeführt werden kann. Und außerdem ist es auch für Schulen ganz schwierig, immer die richtigen Laufräume mit Zugängen und Abgängen auszugestalten, weil die baulichen Gegebenheiten auch gar nicht immer so sind, dass die Räume da sind. Über Größe von Clusterräumen müssen wir vielleicht an dieser Stelle gar nicht mehr reden.
Das Konzept des Ministeriums sieht ja auch vor, dass Unterricht in festen Gruppen erfolgen soll. Auch da sagen Sie, das ist kaum praktikabel. Das klingt jetzt so in Ihrem Brief, als würde das Konzept des Ministeriums hinten und vorne nicht funktionieren. Wie läuft es denn in den Schulen dann stattdessen? Also was machen die dann?
Ich weiß im Einzelfall nicht, was die machen, aber ich habe ganz stark den Eindruck, dass man sich drüber wegsetzen wird an vielen Stellen. Sie können vielleicht für die Grundschule noch einen Rahmen schaffen, dass jede Klasse eine Lehrerin oder einen Lehrer, vielleicht einen zweiten hat und dass sie darauf verzichten, Maßnahmen, die sonst in abgesplitterten Gruppen laufen, in diesem Fall unterbleiben, obwohl dann würde zum Beispiel herkunftssprachlicher Unterricht, auch gewisse Förderung, müssten dann vollkommen wegfallen. Wenn Sie jetzt in die weiterführenden Schulen gehen, da können Sie alle Schulformen nehmen, haben Sie Natürlich ein Großteil Kernunterricht, aber in allen weiterführenden Schulen gibt es Formen der Differenzierung und das setzt sich auch im Gymnasium fort. Und der Gipfel der Inkonsequenz ist ja die Tatsache, dass diese Regelung für Oberstufe nicht gilt, dass das Kurssystem vollkommen durchgeführt wird. Es gibt einen ganz auffälligen inneren Widerspruch, den gab es schon vor den großen Ferien, dass man, als man in der Grundschule begonnen hat, das Stammgruppenprinzip eingefordert hat, aber gleichzeitig gesagt hat, als es nicht anders ging, okay, im offenen Ganztag sind natürlich andere Kinder und die sind anders zusammengesetzt, dann bilden wir da eine neue Stammgruppe.
Wir haben das Schulministerium natürlich um eine Reaktion gebeten. Da konnten wir jetzt noch nicht mit jemandem sprechen. Aber gestern hat das Ministerium gegenüber dem SWR geantwortet, das Konzept für den Schulbetrieb sei, Zitat, so breit aufgestellt, dass es die Möglichkeit bietet, angemessen auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens zu reagieren. Was sagen Sie dazu?
Das ist eine schöne Aussage.
Aber?
Ich kann die Aussage nicht kommentieren. Es mag sehr breit angelegt sein. Dieses breit angelegt sein beinhaltet aber, dass vor Ort die Verantwortlichen, und zwar nur vor Ort, Lösungen suchen müssen, die sie teilweise nicht finden können. Wenn ihre Räume es nicht hergeben, wenn die Reinigungsintervalle es nicht hergeben, wenn der Schulträger bestimmte Dinge nicht zur Verfügung stellt, gerade im digitalen Bereich, dann können die nicht umgesetzt werden. Und das ist, was wir sehr ärgerlich finden, weil wir den Eindruck haben, dass nicht geguckt worden ist, was ist in Schulen tatsächlich möglich. Dass da Unterschiede geben musste in der Ausführung, das ist, glaube ich, allen klar. Aber dass so wenig beachtet wird, was Schulen wirklich umsetzen können, das fanden wir schon sehr ärgerlich und wird aus unserer Sicht auch der Sache nicht gerecht.
Sie haben ja den Brief an Armin Laschet adressiert. Welche Konsequenzen erwarten oder erhoffen Sie sich da jetzt?
Unser Grundansatz war eigentlich, mit der Bildung stimmt es schon lange nicht mehr. Diese Klagen kennen wir. Das hat ja mit Corona nichts zu tun. Die Brüche und Offenheiten in Bildungsfragen und besonders im schulischen Bereich, das haben wir lange. Corona legt jetzt noch mal ein Brennglas darüber und zeigt ganz deutlich, wo es überall mangelt. Und wir sind der Meinung, jetzt können wir nicht einfach zur Normalität gehen, sondern jetzt sollten wirklich alle die Ärmel aufkrempeln und mal gucken, was möglich ist. Wir wehren uns einfach dagegen zu sagen, es geht jetzt mit der Normalität weiter. Eine Normalität, die schon vorher fragwürdig war.
Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet und danach hat uns dann noch der Staatssekretär Matthias Richter mit einem Statement geantwortet. Darin ist von einem gelungenen Schulstart die Rede und es heißt, Zitat, wenn über 99% aller Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht unterrichtet werden können, dann war die Entscheidung für einen angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten genau die richtige. Also da gehen die Meinungen zwischen Ministerium und Schulen offenbar weit auseinander. Das Thema, über das wir jetzt sprechen, da herrscht Einigkeit zwischen Land- und Lehrervertretern und das ist insofern ungewöhnlich, als es um Gehaltskürzungen für Lehrer geht. Unter anderem Baden-Württemberg hat den Lehrern gesagt, wenn ihr in den Ferien in ein Risikogebiet fahrt und deshalb zum Schulstart nicht da seid, zum Beispiel weil ihr in Quarantäne seid, dann bedeutet das Abstriche beim Gehalt. Thomas Wagner berichtet.
Nadja Wintermeier ist Grundschulrektorin in Sipplingen am Bodensee. Liebend gerne würde sie im Sommer in ihre Heimat reisen, weil...
Ich komme aus Moskau und habe meine ganze Familie und vor allem meine Mutter dort. Und im Sommer waren wir ein paar Wochen auf jeden Fall in Moskau oder in Russland immer.
Doch Russland gilt wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht nur als Risikogebiet. Das Auswärtige Amt hat für die Russische Föderation sogar eine Reisewarnung ausgegeben. Reisen dorthin, das geht für Grundschulrektorin Nadja Wintermeier.
Leider nicht und vor allem, man weiß nicht, wie lange es so geht und wir vermissen uns natürlich und warten darauf, dass irgendwas auch planbar sein wird.
Wann eine solche Reise planbar sein wird? Keiner weiß das so ganz genau. Planbar allerdings müssen die Einsätze gerade der Lehrerinnen und Lehrer nach den Sommerferien sein, befindet das baden-württembergische Innenministerium. Eine dort erlassene, für alle Beamte und Mitarbeiter der Landesbehörden gültige Regelung besagt, wer in ein Risikogebiet reist und nach seiner Rückkehr in Quarantäne muss, Dem werden dafür Urlaubstage bzw. Kleinzeit berechnet, wenn Homeoffice nicht möglich ist. Gerade für Lehrerinnen und Lehrer, die nach den Sommerferien im Präsenzunterricht gebraucht werden, kommt Homeoffice nicht in Frage. Der Abzug von Urlaubstagen und Kleinzeit auch nicht. Und so droht dann das baden-württembergische Innenministerium mit ganz anderen Konsequenzen. Gehaltskürzung für die Zeit, in der jemand als Folge einer solchen Reise eine Zwangspause einlegen muss und seine Schülerinnen und Schüler nicht unterrichten kann. Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, hat dafür Verständnis.
Wir müssen Vorbild sein als Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben jetzt in so vielen Fällen erlebt, dass Abi-Feiern im Ausland und andere private Zusammenkünfte zu Hotspots wurden. Und nach den Sommerferien starten alle Schulen in vollen Klassen. Da kann es einfach nicht sein, dass jemand seine Dienstfähigkeit gefährdet, indem er dann nicht einsetzbar ist oder gar die Infektion in die Schule trägt.
Ähnlich sieht das auch Karin Broschert, Rektorin der Realschule Überlingen und Vorsitzende des Realschullehrerverbandes Baden-Württemberg. Mögliche Gehaltskürzungen als letzte Konsequenz für Kolleginnen und Kollegen, die in den Sommerferien bewusst in Risikogebiete reisen, hält auch sie ebenfalls für angemessen.
Weil wir uns natürlich einig sind, dass wer jetzt in Kauf nimmt, in ein Risikogebiet zu fahren, in Urlaub, auch die Konsequenzen kennt, nämlich er muss in Quarantäne danach oder es kann einen Umschwung geben in irgendeinem Urlaubsland und man hängt fest. Und insofern sind wir sehr dafür, dass da Maßnahmen ergriffen werden.
Allerdings, es muss ja nicht nur eine Urlaubsreise sein, die Lehrerinnen und Lehrer in den Sommerferien in ein Risikogebiet führen kann. Die gebürtige Moskauerin Nadja Wintermeier, Grundschulrektorin in Siblingen, nennt ein Beispiel.
Wenn es bei mir notwendig wäre und ich nach Moskau fliegen müsste, wenn mit meiner Mutter irgendwas wäre, dann wäre für mich die logische Konsequenz. Generell finde ich, wenn man keine Leistung bringt, dann muss man mit Gehaltskürzungen rechnen.
Doch gerade in einem solchen Fall müssten Lehrerinnen und Lehrer gar nicht mit Kürzungen rechnen, so ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums auf Anfrage des Deutschlandfunks. Bei nachweisbaren Härtefällen werde das Gehalt demnach nicht gekürzt. Nur einige wenige kritische Rückmeldungen habe es zu der neuen Regelung der Landesregierung aus dem Kollegenkreis gegeben, heißt es bei der GEW und nicht nur dort. Karin Broschert vom Realschullehrerverband Baden-Württemberg.
Ich habe keine einzige Gegenstimme gehört. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die sich der Verantwortung nicht bewusst sind.
Lehrer und Lehrerinnen sind, das ist ja ihr Job, für die Bildung von anderen zuständig, aber auch Lehrer selbst müssen sich natürlich ab und zu weiterbilden. Dafür kann man zum Beispiel gerade jetzt, wo Reisen etwas schwieriger ist, auch die Ferien nutzen. Wir haben in dieser Ferienzeit im Rahmen einer Serie auf Lehrerbildung in den unterschiedlichen Bundesländern geguckt. Also was gibt es da für Konzepte und Angebote und wie werden die angenommen? Und heute ist Niedersachsen dran, wo sich Hilde Weg umgehört hat.
Für das Leben lernen und für die Schule, das gilt zum Beispiel auch für Katrin Schilling, die Musik und Geschichte an einer integrierten Gesamtschule in Burgdorf bei Hannover unterrichtet.
Ich mache immer mal Fortbildungen, habe aber die Erfahrung gemacht, dass gerade für meine Fächer relativ wenig angeboten wird und zurzeit natürlich auch viel für den Online-Unterricht versucht wird anzubieten, aber da hat man eigentlich wenig Chancen, wirklich daran teilzunehmen.
Bessere Erfahrungen hat die Biologielehrerin Julia Jungnickel in Hannover gemacht.
Dass ich vieles wahrnehmen konnte und das dann auch sehr gut in die Praxis umsetzen konnte für meinen Unterricht.
Die kleine Stichprobe zeigt, wie vielschichtig die Anforderungen an die Landesschulbehörden auch in Niedersachsen sind. Die Lehrkräfte sollen in ihrem Fach auf dem Laufenden bleiben, methodisch und didaktisch dazulernen und außerdem fit sein für die Anforderungen der aktuellen Situation. Vom Hygienekonzept bis zum Digitalunterricht.
Für mich war das die ganz große Sensation, dass wir das geschafft haben.
Freut sich Brigitte Kumka, Fachbereichsleiterin für Qualitätsentwicklung und Sicherung in der Lehrkräftefortbildung und stellvertretende Abteilungsleiterin im Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, NLQ. Sie hatte kurzfristig mit den 12 regionalen Zentren zusammen ein umfangreiches Fortbildungsprogramm für die Sommerferien erstellen können.
Sodass wir zu Beginn der Ferien ca. 120 Fortbildungsangebote hatten. Und jetzt aktuell sind wir bei 167 Angeboten, die Lehrkräfte angenommen haben.
In anderen Jahren wurden Ferienangebote eher ignoriert. Dieses Mal waren die Kurse schnell ausgebucht. Kumka führt das auf die zusätzlichen Anforderungen zurück, die pandemiebedingt seit Monaten bewältigt werden müssen. Eine große Herausforderung auch in der Qualifizierung, denn...
Also ich kann die Präsenzfortbildung nicht 1:1 einfach übersetzen. Das heißt, wir haben eine eigene Didaktik und ganz andere Formate, die man in der Fortbildung denken muss, aber auch im Unterricht.
Die Lehrkräfte sollen ihren Unterricht darüber hinaus auch unter den geltenden Corona-Bedingungen leisten.
Also was bedeutet das Hygienekonzept zum Beispiel für den Sportunterricht? Können wir schwimmen gehen? Ist die Schwimmhalle auf? Ein Beispiel, Musikunterricht. Dürfen Blasinstrumente im Raum gespielt werden, ja oder nein? Und wenn nicht, was mache ich stattdessen?
Parallel dazu müssen viele Schulen noch besser ausgestattet werden, zum Beispiel aus dem Finanztopf des Digitalpakts. In diesem Jahr wurden bisher rund 1000 Anträge von den Landesschulbehörden bearbeitet und Investitionen von rund 40 Millionen Euro bewilligt. Viele weitere Anträge sind unterwegs. Wie aber wirkt sich die Digitalisierung selbst auf die Organisation der Fortbildung aus? Werden die erst 2012 gegründeten regionalen Kompetenzzentren weiter bestehen, wenn man vor allem digitale Formate nutzt? Denn Lehrkräfte, die bisher zu ihren Fortbildungen in der Region gefahren sind, sind jetzt nur noch einen Mausklick vom Angebot entfernt.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir brauchen sie noch. Denn es gibt regional spezifische Dinge, die sehe ich nicht, wenn ich nicht vor Ort bin.
Dennoch ist es jetzt erheblich einfacher für eine Lehrkraft in Göttingen, auch ein Angebot in Vechta zu nutzen oder umgekehrt. Außerdem gäbe es Kooperationen über die Ländergrenzen hinweg. Vorerst haben aber die Anforderungen und Veränderungen rund um die Digitalisierung in jedem einzelnen Land oberste Priorität.
Das Tempo ist im Augenblick die Herausforderung. Der Faktor Zeit ist plötzlich völlig anders definiert.
Langfristig müsse Schule insgesamt neu gedacht werden. Themen wie Nachhaltigkeit oder demokratisches Handeln sollen fächerübergreifend unterrichtet werden. Und die Erfahrungen zeigten,
dass auch der Klassenraum gar nicht mehr diese Rolle spielt. Also auch das wird sich verändern in Zukunft. Wir werden da auch in der Nutzung von Schulräumen ganz andere Ideen noch entwickeln müssen. Also nichts bleibt unberührt. Kein Fach, keine Unterrichtsgestaltung, meine Unterrichtsvorbereitung, meine Nachbereitung, alles.
Die notwendigen Anpassungen forderten aber nicht nur Behörden, Lehrkräfte und Schulen heraus. Man müsse sehr aufpassen, dabei natürlich auch Schülerinnen und Schüler, aber auch ihre Eltern mitzunehmen und all diejenigen dabei nicht zu vergessen, die von den neuen Abläufen oder der Technik schlicht überfordert seien.
Hilde Weg zur Lehrerfortbildung in Niedersachsen. Die Bildung von Lehrern zu stärken, diese Forderung kommt von vielen Seiten. Der Arbeitgeberverband BDA zum Beispiel hat dazu einen aktuellen Forderungskatalog erstellt. Und am letzten Freitag war der Vizepräsident des BDA dazu bei uns im Interview. Das können Sie nachhören, das Interview, genauso wie alle anderen Beiträge unserer Sendung, entweder auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek. Damit geht Campus und Karriere zu Ende und wir übergeben an die Kollegen von Corso, die sich heute mit Emojis beschäftigen und damit, wie Protestbewegungen die für ihre politische Kommunikation nutzen. Ich bin Josephine Schulz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.